Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Waffenstillstand gebrochen. Was nun? Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Israel hatte im März schon darüber berichtet, dass Israel, je nach Zählweise, 900 bis 1000 Mal den Waffenstillstand mit Hamas gebrochen hatte und sich Mitte des Monats immer noch weigerte, Medizin, Nahrungsmittel, Wasser und Strom nach Gaza zu lassen, wo die Menschen in Ruinen und Zelten hausten. Daraufhin hatte der Jemen seine Blockade des Roten Meeres für Schiffe für oder von Israel wieder neu begonnen, nachdem das Schiff Galaxy Leader am ersten Tag des Waffenstillstandes freigegeben worden war. Der bewaffnete Widerstand gegen den Völkermord in Gaza überlegte noch, ob man die nächsten Angriffe von Israel abwarten sollte oder diesmal denen präventiv und mit Hinweis auf die Weigerung Israels, die zweite Phase des Waffenstillstands zu erfüllen, mit einem Angriff beantworten sollte. In Syrien ging das Massaker des aus ehemaligen Al-Qaida-Kämpfern, ja, das waren die, welche angeblich 9/11 veranstaltet hatten, gebildeten provisorischen Regierung weiter. Beginnen wir aber mit der Erklärung eines jüdischen Journalisten. Dan Cohen schrieb am 19. März als Antwort auf die Aussage der US-Pressesprecherin, welche wieder einmal Hamas und den Verteidigern der Bewegung die Hölle auf Erden versprach, als ob Gaza etwas anderes war, Zitat: Ich bin amerikanischer Jude und habe mehrere Monate als Journalist in Gaza gearbeitet. Die Hamas hätte mir leicht Schaden zufügen, mich gefangen nehmen oder töten können, doch sie ergriff zusätzliche Maßnahmen, um mich zu schützen, ohne meine Arbeit zu beeinträchtigen. Die Hamas leistet Widerstand gegen Völkermord, genau wie die Juden des Warschauer Ghettos gegen die Nazis Widerstand leisteten. Zionisten sind die Nazis von heute und haben einen solchen Einfluss auf die US-Regierung, dass die Pressesprecherin des Weißen Hauses Israel vor ihrem eigenen Land erwähnt. Die USA besitzen unter dem Zionismus keine Souveränität, und wenn wir zulassen, dass diese fünfte Kolonne unser Land beeinflusst, wird es zerstört. Zitat Ende. Natürlich war diese Aussage emotional und vollkommen überzeichnend, denn noch hatte Israel weder einen Weltkrieg ausgelöst, noch Millionen Menschen ermordet. Noch waren es zwischen 300.000 und 500.000, die als bekannte Tote oder unbekannte Opfer unter den Trümmern lagen oder praktisch im Bombenhagel verdampften. Also schauen wir genauer hin, was Mitte März 2025 passierte. Syrien. Im Internet erschien am 13. März der kurze Reisebericht eines Besuchers der alawitisch besiedelten Gebiete in Syrien. Der Bericht zählte in den 20 Autominuten zwischen dem Dorf des Berichtenden und Banyas an der Küste 8 Kontrollpunkte. An keinem der Kontrollpunkte waren staatliche Sicherheitskräfte anwesend. Er sah weder HTS noch Polizeiuniformen. Keines der Fahrzeuge trug Markierungen. Die meisten Männer in den 8 Kontrollpunkten, so der Bericht, trugen Masken, um ihr Gesicht zu verbergen. Niemand kannte die Männer an den Kontrollpunkten zwischen der Stadt Al-Midan und Skwible im höheren Teil des bergigen Geländes. Die Männer zwischen Skwible und Banyas im tieferen Teil stammten aus der Region Banyas. Auf der Straße seien zwei sehr unterschiedliche Männertypen unterwegs gewesen. Welche Unterschiede, wurde nicht erklärt. In den 5 Dörfern Barmia, Skwible, Al-Midan, Kirbet al-Kabu und Hammam Wasil sei es zu keinen Schusswechseln gekommen. In keinem dieser Dörfer waren Menschen zu bemerken, die Waffen trugen oder sogar damit auf Kämpfer der HTS schossen. Schüsse seien ausschließlich von einer Seite ausgegangen. In Midan seien viele Häuser und Geschäfte niedergebrannt worden, einige durch Panzerbeschuss. Lassen wir den Berichterstatter selbst zu Wort kommen. Zitat: In Barmaya brannten Häuser. Er sah eine Menschenmenge, jemand verteilte Brot, weil die Läden der Region leer waren und es keine Lebensmittel mehr gab. Diese Menschen stammten nicht aus der Region. Auf einem Auto stand Hukab Inhat al-Watani, Rettung durch die Nationalregierung. Es waren Männer in Militäruniformen. In Skwible brannten Gebäude nieder. Auf der Hauptstraße von Banyas nach Yisr al-Kardacha waren Kämpfe zwischen HTS und dem alawitischen Widerstand zu erkennen, da am Straßenrand brennende HTS-Fahrzeuge standen. Ein syrischer Regierungsbeamter erklärte aber, die ausgebrannten HTS-Fahrzeuge seien nicht unbedingt von Alawiten, sondern von anderen sunnitischen Milizionären zerstört worden. Auf der Autobahn von Banyas liegt die Stadt Karfais, in der noch Rauch und Feuer zu sehen waren. In den ersten 10 Minuten auf der Autobahn von Banyas nach Latakia gab es 3 Kontrollpunkte. Auf der Hauptstraße waren fast keine Autos zu sehen. Auf beiden Seiten der Straße waren deutlich ausgebrannte Autos zu sehen. Auf der Autobahn war jedoch niemand unterwegs. 10 Kilometer von Latakia entfernt, in der Stadt Snoba Yablech, vermietet mein Schwager 2 Wohnhäuser von dem Ingenieur Usama Saleh, der über den Wohnhäusern wohnte. Bewaffnete Männer stahlen seinen gesamten Dünger im Wert von $45.000, töteten Usama, seine gesamte Familie und brannten sein Haus nieder. Über 150 Menschen wurden in Snoba Yablech getötet. Firas rief einen Freund im Dorf an, um nach ihm zu sehen. Jemand anderes antwortete und sagte, das Telefon gehöre seinem Freund nicht mehr. Er kam sicher aus seinem Dorf nach Hause, wo sich alle Menschen mehrere Tage lang vor Angreifern versteckt hatten. Diejenigen, die ihm halfen, aus dem Dorf zu kommen, waren sehr freundlich und höflich zu ihm. Vor 2 Tagen wurde das Dorf von bewaffneten Männern angegriffen. Keiner der Dorfbewohner hatte eine Waffe. Alle versteckten sich auf den Feldern. 2 wurden von den Angreifern entdeckt, in den Kopf geschossen und getötet. Sie setzten eine Drohne ein, um den Ort abzusuchen. In einem Nachbardorf, Al-Midan, wurden viele Häuser niedergebrannt. Das Dorf meines Schwagers blieb verschont, möglicherweise weil es tiefer in einem Tal liegt und die Angreifer einen möglichen Hinterhalt befürchteten. Schätzungen der Zahl der Toten an der Küste Syriens, über 3000, erscheinen derzeit realistisch, obwohl mein Schwager sagt, dass niemand Gewissheit haben kann, da die Menschen sich nicht frei bewegen können und keine Zahlen vorliegen. Es wird behauptet, die Leichen würden in Massengräbern verscharrt und verbrannt, aber wir kennen den Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen nicht. Zitat Ende. Der Bericht endete mit einem Video, das viele Tote in einem Dorf zeigte. Trotz der Massaker wurde der ehemalige Terroristenchef und heutige Führer der Übergangsregierung zu einer Geberkonferenz von der EU-Kommission eingeladen, bei der Steuergelder für das Regime zur Verfügung gestellt werden sollten. Statt dass man ihn verhaftete und dem ISTGH übergab, während das Morden auch Mitte März weiterging. So konnte der zum Diplomaten im Anzug gewandelte Terroristenführer die unglaubliche Summe von 2,5 Milliarden Euro als Geschenk der EU-Steuerzahler zurück nach Syrien bringen, insgesamt von allen Geberstaaten sogar 5,8 Milliarden Euro. Und der deutsche Steuerzahler, der 300 Millionen beigesteuert hatte, raufte sich die Haare, weil die eigene Regierung gerade eine Schuldenorgie durch einen abgewählten Bundestag peitschte, welche Deutschland für Generationen verschuldete und dem Einfluss von BlackRock und anderen Großinvestoren auslieferte. Irgendwie war es unglaublich, wie die EU, wie Deutschland agierte. Selbst CNN hatte am 17. März Details des Massakers der HTS-Herrscher in Syrien aufgedeckt, aber dennoch erhielten sie Milliarden Geschenke. Und niemand kümmerte, dass Deutschland und die NATO im Sommer 2016 in den Krieg gezogen waren, angeblich um genau diese Gruppen zu bekämpfen, die nun Milliarden erhielten. Palästina. Am 12. März berichtete Euromed Monitor, dass Israel alle 24 Stunden trotz Waffenstillstand 3 Palästinenser tötete, und zwar mit Hilfe von Scharfschützen, Drohnen, Zitat, und Hunger als völkermörderische Waffe, Zitat Ende. Der Organisation zufolge kamen durch Israel seit dem Waffenstillstand vom 19. Januar 150 Menschen zu Tode, Fälle, die vom Feldteam der Organisation dokumentiert wurden. Ein Beispiel in dem Bericht, Zitat, ein israelischer Drohnenangriff am Montag, dem 10. März, tötete Abdullah Ali al-Shaer und verletzte eine weitere Person im Osten von Rafah, obwohl sich die Opfer in einer ausgewiesenen Sicherheitszone befanden. Nur wenige Stunden zuvor waren bei einem separaten Drohnenangriff 3 Geschwister, Mahmoud Mohammed und Ahmed Abdullah Ahmed, nordöstlich des Flüchtlingslagers al-Buraij im zentralen Gazastreifen getötet worden. Zitat Ende. Eine Hungersnot sei nicht die einzige Bedrohung, die die internationale Gemeinschaft zum Handeln veranlassen sollte. Die Organisation fand es inakzeptabel, erst zu reagieren, wenn Hungertote evident sind. Der Mangel an ausreichender Ernährung der gefährdeten Bevölkerung der Enklave, insbesondere der Kinder, führte schon zum Zeitpunkt des Berichts zu schwerer Unterernährung, die langfristige Gesundheitsschäden und je nach Alter potenziell irreversible körperliche und psychische Behinderungen zur Folge hatte. Euromed Monitor stellte fest, dass schwere Unterernährung in kritischen Wachstumsphasen das Immunsystem schwächt, das Risiko tödlicher Krankheiten erhöht und zu erheblichen Verzögerungen der kognitiven und motorischen Entwicklung führt. Dies hinterlasse dauerhafte gesundheitliche Folgen, die selbst bei einer späteren Verbesserung der Bedingungen nicht mehr behoben werden können. Deshalb vertrat die Organisation die Auffassung, dass dies nicht nur eine vorübergehende humanitäre Krise sei, sondern eine bewusste, systematische Politik, die auf die Auslöschung ganzer palästinensischer Generationen abzielt. Sie stelle einen direkten Akt des Völkermords dar, wie er in der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 dargelegt ist. Diese Konvention verbietet ausdrücklich die Schaffung von Bedingungen, die zur vollständigen oder teilweisen Vernichtung einer Gruppe führen. Die fortgesetzte Umsetzung dieser Politik ohne entschlossenes internationales Eingreifen, so der Bericht weiter, zeuge nicht nur von einem Versagen humanitärer Hilfe, sondern stelle auch eine Mittäterschaft am dokumentierten Völkermord dar. Euromed Monitor erklärte noch einmal, dass das Aushungern der Bevölkerung ein klarer Hinweis auf die völkermörderischen Absichten der israelischen Regierung sei. Israels Politik setze den Völkermord auch nach dem Waffenstillstand fort. Zitat: Indem Israel der palästinensischen Bevölkerung im Rahmen eines langfristigen Plans, der ihr physisches Überleben als nationale Gruppe bedroht, ihre grundlegendsten Bedürfnisse vorenthält, hält es tödliche Bedingungen aufrecht, die darauf abzielen, sie schrittweise zu beseitigen. Die internationale Gemeinschaft kann es sich nicht länger leisten, die illegale Blockade des Gazastreifens, eines der wichtigsten Instrumente des israelischen Völkermords, zu ignorieren. Zitat Ende. Die Organisation appellierte an alle relevanten Organisationen, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um den Völkermord in Gaza zu stoppen. Der Vollständigkeit halber, Al Jazeera sprach nur von 98 Toten durch Israels Verletzungen des Waffenstillstandes. Ein Ex-Beitrag vom 13. März behauptete, dass 4.548 Kleinkinder unter 3 Jahren durch das israelische Militär getötet wurden, basierend auf einer Datenbank mit namentlich bekannten Opfern. Aber unter den Trümmern dürften noch viel mehr tote Kleinkinder beerdigt sein, und unbekannt war auch, wie viele durch die 2.000-Pfund-Bomben auf Zelte gemeinsam mit den Familien umgangssprachlich quasi verdampften. Am Vortag berichtete der Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Zitat: Es führt kein Weg daran vorbei, dass Israel sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt gegen Palästinenser anwendet, um sie zu terrorisieren und ein System der Unterdrückung aufrechtzuerhalten, das ihr Recht auf Selbstbestimmung untergräbt. Zitat Ende. Der Bericht warf Israel systematische sexuelle, reproduktive und geschlechtsspezifische Gewalt gegen Palästinenser als Teil einer umfassenderen Strategie zur Untergrabung ihres Rechts auf Selbstbestimmung vor. Der Bericht stellte auch fest, dass Israel durch die Zerstörung von Einrichtungen der reproduktiven Gesundheitsversorgung, die Verhängung einer Belagerung und die Verweigerung humanitärer Hilfe Völkermord begangen hat. Die wichtigsten Ergebnisse. Angepasstes Zitat der angegebenen Quelle. Sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt als Kriegsstrategie. Israelische Sicherheitskräfte erzwingen angeblich öffentliches Ausziehen, sexuelle Belästigung, drohen mit Vergewaltigungen und verüben sexuelle Übergriffe als Standardverfahren gegen Palästinenser. Vergewaltigungen und genitale Gewalt wurden Berichten zufolge auf ausdrücklichen Befehl oder implizite Ermutigung der israelischen Führung verübt. Israelische Siedler im Westjordanland sollen sexuelle Gewalt anwenden, um palästinensische Gemeinden zu terrorisieren und zu vertreiben, ohne dafür bestraft zu werden. Zerstörung der reproduktiven Gesundheitsversorgung und Völkermord. Israelische Streitkräfte haben in Gaza systematisch Einrichtungen der sexuellen und reproduktiven Gesundheitsversorgung zerstört, darunter Entbindungsstationen und die wichtigste In-vitro-Fertilisationsklinik. Israels Blockade und die Verhinderung medizinischer Versorgung haben dazu geführt, dass Frauen und Mädchen an Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen starben, eine Handlung, die nach dem internationalen Recht als Vernichtung eingestuft wird. Diese Handlungen erfüllen 2 Kategorien von Völkermordverbrechen gemäß dem Römischen Statut und der Völkermordkonvention. Erstens vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen, die zur physischen Zerstörung führen, zweitens Verhängung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung unter Palästinensern. Massenhaft zivile Todesopfer und gezielte Angriffe auf Frauen und Mädchen. Israels Bombardierungen von Wohngebäuden und der Einsatz schwerer Sprengstoffe in dicht besiedelten Gebieten haben zu einem beispiellosen Anstieg der Zahl weiblicher Todesopfer geführt. Frauen, Mädchen und Wöchnerinnen wurden gezielt angegriffen. Der Bericht stufte diese Taten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord und Kriegsverbrechen, vorsätzliche Tötung ein. Aber dieser Bericht war nicht der erste in dieser Art. Schon im Februar 2024 hatte das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA über Aussagen freigelassener palästinensischer Gefangener berichtet, die von, Zitat, systematischen Demütigungen, Zitat Ende, in israelischen Gefängnissen sprachen, einschließlich erzwungener Nacktheit und psychischer Misshandlung. UNRWA-Chef Philippe Lazzarini bestätigte die Existenz dieses unveröffentlichten Berichts. Hinzu kamen Berichte von ehemaligen IDF-Soldaten, welche Vergewaltigungen als normales Vorgehen ansahen, und ein Skandal, als im israelischen Fernsehen Videos aus einer Gefangenenüberwachungskamera geleakt worden waren, welche die Folter von Palästinensern in Form von Vergewaltigungen mit Besenstielen bewies. Aber Vergewaltigungen, Folter, Inhaftierung, Vertreibung waren nur ein Teil der repressiven Maßnahmen, welche Israel seit Jahrzehnten gegen die Palästinenser im Einsatz hatte. Seit 1948 zerstören israelische Siedler und die IDF die Lebensgrundlage der Palästinenser, und in westlichen Ländern erzählte man dann, die Palästinenser sind unfähig zu wirtschaften, können gar keinen Staat führen. Dass es 2025 überhaupt noch Olivenbäume gab, überhaupt noch Schafe von Palästinensern, war eigentlich erstaunlich. Hatte ich doch schon 2012 über das Ausmaß dieser Vernichtungskampagne geschrieben. Am 15. März veröffentlichte der Cradle grauenvolle Videoszenen von Mitarbeitern der Al-Qaeda Foundation und Journalisten, welche in Beit Latia im nördlichen Gaza versuchten, humanitäre Hilfe zu leisten. Nicht geeignet für schwache Nerven, aber stellvertretend für den Horror, den Israels Besatzungsarmee in Palästina ständig verursachte. Auch am 16. März berichtete Al Jazeera von Angriffen Israels auf Ziele in Gaza in Verletzung des Waffenstillstandes. Sogar Panzer waren wieder im Einsatz. Auch die letzte Versorgungslinie der Menschen mit Nahrungsmitteln, der Fischerhafen, an dem Hunderte von Fischern frischen Fisch anlandeten, wurde von Israels Militär geschlossen, was sogar die Fischer nun ohne jede Einnahmequelle zum Hungern verurteilte. Mitte März ging die Zerstörung von palästinensischem Besitz durch Siedlerbanden weiter, während das israelische Militär wohlwollend zuschaute und nur eingriff, wenn sich Widerstand regte und dann die Palästinenser verhaftet wurden, die sich wehrten. Jemen will Waffenstillstand durchsetzen. Der Jemen hatte 4 Tage vor der Aufnahme der Blockade erklärt, wie bereits berichtet, dass, falls Israel nicht die Blockade von Gaza aufgeben und humanitäre Hilfe zulassen würde, Zitat, Blockade mit Blockade vergolten werde, Zitat Ende. Nur der Jemen unternahm also etwas zur Durchsetzung der Menschenrechte und des Waffenstillstands in Gaza. Interessantes Detail, die Jemeniten erklärten, die gleichen Methoden anzuwenden, welche Saudi-Arabien und die USA während des Krieges gegen das Land verwandten, um es in die Knie zu zwingen. Während die Kriegskoalition dadurch unter anderem Hungertode und die größte Cholera-Epidemie der Neuzeit ausgelöst hatte, sei die Absicht der Jemeniten, in Einklang mit dem Urteil des IGH, Israel dazu zu zwingen, sich an das Völkerrecht und nicht zuletzt an die eingegangenen Verpflichtungen des Waffenstillstands zu halten, welcher in fast 1000 Fällen durch Israel gebrochen wurde. Und im März durch Blockade von Hilfslieferungen entgegen dem Waffenstillstandsabkommen zu noch mehr Leid, Krankheiten und Toten unter der Zivilbevölkerung führte. Der Jemen schoss eine US-Reaper-Drohne im Wert von 16 bis 30 Millionen US-Dollar ab, die den Luftraum des Landes verletzt hatte. Es sollte die 13. US-Drohne gewesen sein, andere Quellen sprachen von der 15., die seit dem Oktober 2023 abgeschossen wurde. Solche Drohnen sind bewaffnet mit Bomben und Raketen und werden oft zur Aufklärung vor dem Einsatz von bewaffneten Bombern eingesetzt. Diese Drohnen flogen auch ständig über Gaza und ergänzten die Aufklärung, welche Israel mit den eigenen Drohnen durchführte. Allerdings ohne, dass sie durch irgendeine Art von Luftabwehr bedroht waren, die es in Gaza nicht gab. Während andere muslimisch dominierte Länder beste Geschäfte mit Israel machten, war das ärmste dieser Länder trotz der noch lange nicht überwundenen Kriegsfolgen, trotz der Bombardierungen durch die USA und Israel, das einzige Land, welches versuchte, die Blockade Israels nicht nur von Nahrungsmitteln, sondern auch von Arzneimitteln, Wasser und Strom zu brechen. Eine Blockade, welche Menschen betraf, die in Trümmern ihrer Häuser und in Zelten wohnten. Am 15. März war es dann mal wieder soweit, die USA bombardierten den Jemen. Der Angriff ging entweder von Luftwaffenbasen von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus, was die Kollaboration der arabischen Diktatoren mit den USA aufzeigte, oder von dem Flugzeugträger USS Truman und von zyprischen Basen aus. Nach jemenitischen Angaben wurden schon durch die ersten Angriffe 31 Zivilisten getötet und 100 weitere verletzt, die meisten davon Kinder und Frauen. Als Reaktion kündigte der Jemen an, nicht nur israelische Schiffe, sondern nun auch wieder britische und US-Schiffe in die Blockade aufzunehmen. Die größte Marine der Welt, mit Verstärkung aus der NATO, hatte zwar nicht den Zugang zum Roten Meer sichern können, aber Zerstörung ging immer, damit der Völkermord in Gaza nicht zu wirtschaftlichen Nachteilen für Israel führte. Und der US-Präsident warnte den Iran mit den üblichen Drohungen, die man doch von ihm schon kannte, welche schreckliche Verwüstungen im Iran ankündigten, sollte er den Jemen weiter unterstützen. Unter anderem bezeichnete er die wichtigste Regierungspartei des Jemen, Ansar Allah, die er mit dem westlichen Spitznamen Houthis bezeichnete, als Terroristen, denen er natürlich auch mit der schlimmsten Bombardierung drohte, die sie jemals gesehen hätten. Wobei man bemerken muss, dass die USA der wichtigste Verbündete Saudi-Arabiens war, ein Land, das bereits in einem langen Krieg den größten Teil der zivilen Infrastruktur zerstört hatte. Aber auch andere Länder wurden durch die USA bedroht. Darüber und was im Libanon passierte, wie Deutschland reagierte, welche Informationen über die interne Untersuchung der IDF zum 7. Oktober bekannt wurden und wie man die Aktionen der USA und von Donald Trump Mitte März 2025 zusammenfassen konnte, lesen Sie bitte im Anhang, da das Format des Podcasts an dieser Stelle ausgeschöpft ist. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.